Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten, mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Als die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?« fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, »Herr, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst, denn er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Hilflos wälzt er sich dann auf der Erde. Schaum tritt ihm vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und bleibt schließlich bewusstlos liegen. Ich habe schon deine Jünger angefleht, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Wann wollt ihr endlich anfangen zu glauben?« rief Jesus. »Wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr das gelernt habt? Bringt das Kind her zu mir.« Sie brachten es. Als aber der böse Geist Jesus erkannte, schüttelte er den Jungen mit fürchterlichen Krämpfen. Der stürzte zu Boden, wälzte sich hin und her, und der Schaum stand ihm vor dem Mund. »Wie lange leidet er schon darunter?« fragte Jesus den Vater. »Von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Habe doch Erbarmen mit uns. Hilf uns, wenn du kannst.« »Wenn ich kann?« meinte Jesus verwundert. »Alles ist möglich, wenn du mir vertraust.« Verzweifelt bat ihn der Mann, »Ich will dir ja vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich es kann.« Als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer wurde, bedrohte er den bösen Geist, der das taubstumme Kind quälte. »Ich befehle dir, verlass dieses Kind und kehre nie wieder zu ihm zurück.« Da stieß der Dämon einen furchtbaren Schrei aus, zerrte den Jungen hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, so daß die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Als Jesus mit seinen Jüngern ins Haus gegangen war, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, das könnt ihr nur durch Beten und Fasten.
Ich will beten vor der Predigt. Stehen wir doch auf dazu, die können. Und Jesus Christus, wir laden dich ein jetzt in den Gottesdienst, dass du uns dein Wort aufschliessest, uns zeigst, was es für uns bedeutet. Wir weisen alles weg, wo einfach dir entgegenstehen will. Alle Schläfrigkeit, alle Unglauben, alles, wo irgendwo dein Wort will klein machen. Und wir sagen, Jesus, du sollst gross sein in dem Moment, du und unsere Herzen berühren, schliess du aus, auf, was du uns willst zeigen. Amen. Ich freue mich, dass ich nochmal bei euch sein darf. Es ist für mich ein Vorrecht, dass der Pascal und ich sechsmal bei euch hier in Uster über das Markus-Evangelium predigen. Am ersten Mal habe ich gesagt, das Markus-Evangelium, da geht es zack, zack, da geht es um Facts. Das fängt nicht mit romantischen Weihnachtsgeschichten an, sondern da geht es gerade zur Sache mit ganzen Haufen Wunderberichten. Nur 16 Kapitel und über 14 Wunderberichte, die drin sind. Wir haben eine Blindenheilung angeschaut. Wir haben eine Brotvermehrung angeschaut und heute geht es um eine Dämonenaustreibung. Und wir haben ein paar andere Texte gehabt. Letztes Mal hat der Pascal predigt darüber, was es heisst, Jesus nachzufolgen. Was es kann kosten, als Jünger von Jesus unterwegs sein. Unsere Serie heisst ja Lernen im Unterwegssein mit Jesus Christus. Ein Jünger ist ein Schüler. Wir sind das Leben lang Lernende, wir sind das Leben lang Schüler. Und das ist gut so. Wir müssen es nicht von Anfang an checken. Wir müssen nicht von Anfang an alles begreifen. Wir dürfen das Leben lang unterwegs sein und mit dem Jesus lernen. Ich finde das mega genial. Der Pascal hat letztes Mal davon geredet, dass das Reich von Gott, das Königreich von Jesus, anders ist als alle Reiche der Welt. Alle Länder, alle Herrschaften der Welt sind anders als das Reich wo Jesus aufbauen will und wo er angefangen hat und wo er dran ist, heute mitten unter uns aufzubauen. Der Pascal hat auch gesagt, dass Jesus gesagt hat, nimm jedes, wo mir nachfolgen will, soll sein Kreuz auf sich nehmen. Und er hat gesagt, mein Ego und Jesus haben nicht gleichzeitig Platz. Geht nicht. Sondern entweder oder. Entweder bin ich bereit, ganz mit Jesus zu gehen und ganze Sache zu machen mit ihm. Und er hat ja gesagt, sie seien am Tor der Unterwelt gestanden. Caesarea Philippi, wer schon mal dort war, das gilt so nach dem damaligen Glauben als Tor der Unterwelt, als Tor der Hölle. Und er hat dort gesagt, folgt mir, bis in den Tod, sind ihr parat. Dicke Post, gell? Und wir sind so schön da, oder? So wie das Weihnachtsdeko und so, und wunderbar. Und Jesus sagt, hey, folgt mir, bis in den Tod, kostet was will. Nächsten Sonntag haben wir den Sonntag der verfolgten Christen. Und dann wird es uns jemand im Bewusstsein gerufen, wie nah das sein kann. Wie real das kann sein. Im Abschnitt nachher führt Jesus seine Jünger, also die Rede davon genau gesagt, nicht mehr zum Tor der Unterwelt, sondern ich will sagen zum Tor vom Himmel. Auf den Berg der Verklärung. Die Geschichte kennen, wo Jesus so vor dem Angesicht der Jünger verwandelt worden ist, plötzlich hat angefangen zu strahlen wie der Himmel und die Jünger fanden, wow, da wollen wir bleiben. So gut, ein Stückchen Himmel haben sie dürfen erleben. Vom Tor der Hölle zum Tor der Himmel, die Bibel ist oft so krass, so Gegensätze. Und die anderen Jünger sind unten geblieben und Jesus ist mit seinen Jüngern nachher, mit diesen drei Jüngern runtergekommen. Und wir haben unseren Predigtext gehört vorher in dieser Audio-Einblendung. Und was machen die Leute dort? Die Schriftgelehrten, die die Bibel mega gut gekannt haben, alles studiert haben, die waren im Streiten mit den Jüngern. Was war der Grund? Warum haben sie gestritten? Wer hat gut aufgepasst? Wer weiß es noch? Warum haben sie gestritten? Wer will es sagen? Weiss es noch jemand? Nein, das war eine andere Sorge. Warum haben sie gestritten? Es geht über die so schnell. Genau, sehr gut. Weil die Jünger haben den Bub nicht heilen können. Ja klar, wenn der Schiff nicht da ist, dann geht es über die Turbulenz zu und her. Komm, ist Jesus weg, fangen sie an zu streiten. Und warum? Weil sie nicht heilen können. Hat das bei uns auch schon Anlass zu Streit gegeben? Oder zu Diskussionen? Wir sind ja kultiviert, einmal, wenn wir streiten, wir Schweizer, oder? Zu Diskussionen, wenn jemand nicht geheilt worden ist. Jetzt haben wir doch gebetet. Wieso ist jetzt denn nicht geheilt worden? Was hast jetzt Gott? Und haben wir jetzt zu wenig oder zu viel? Oder was ist jetzt falsch gelaufen? Und eigentlich, und sollten wir doch? Und dann gibt es Diskussionen. Kennen wir das? Gibt's doch immer wieder jemanden. Wir merken ja, wir sind oft in einer Spannung drin. Zwischen dem, was in der Bibel steht und dem, was wir erleben. Da in der Bibel heisst's, Jesus sagt zu den Jüngern, geht, predigt und heilt, treibt Dämonen aus und das Reich Gottes ist unter euch. Und bei uns ist es oft so kompliziert. So weit weg, oder? Das, was die Bibel sagt und unsere Realität. Warum ist das so? Schaut, nicht alle werden geheilt. Das ist so. Gott heilt nicht immer und wir müssen auch diese Sachen Gottes Souveränität überlassen. Wir können Gott nicht vorschreiben, wie er wirkt, was er tut, wie das genau soll gehen. Und was ich auch den Eindruck habe, die Ewigkeit ist wichtiger als das, was hier passiert. Der Blick auf den Himmel ist viel, viel wichtiger als das, was heute und da mit dir und mir geschieht. Und über die müssen wir auch etwas lernen, wenn wir etwas tragen müssen, wo Gott uns etwas will zeigen, uns durch ein dunkles Tal will durchführen. und er eben nicht sofort alle unsere Wünsche erfüllt. Klar ist, dass Krankheit und Bedrückung oft auch Folge ist von Sünde. Von einem Lebensstil, der Gott nicht gefällt. Ja, das kann auch sein. Oder dass der Feind uns versuchen will, eine Prüfung. Dass der Feind uns versuchen will, uns etwas aufladen will, beispielsweise der Hiob. Erinnern wir uns an das Buch im Alten Testament. Der hat nichts falsch gemacht, aber der Feind hat ihn versuchen und Gott hat es zugelassen. Oder vielleicht will Gott einfach seine Kraft und seine Macht an uns erweisen. Wie die anderen, die gesagt haben, wer hat denn jetzt da etwas falsch gemacht und so. Und Jesus hat gesagt, gerne jemand hat etwas falsch gemacht. Es soll einfach sein, dass Gott geehrt wird. Und darum ist er jetzt krank und wird nachher geheilt. Und etwa die lässt Gott auch Kranken dazu, einfach zu unserem Glauben wachsen zu lassen. Dass wir lernen, ein richtiges Ort hinzuschauen. Und etwa die müssen wir es auch einfach nicht. Warum das Gott das zulässt. Wahrscheinlich meistens, haben wir einfach keine Ahnung. Was wir hier in unserem Text sehen, ist ein Zusammenhang, der relativ heikel ist, um das heute zu thematisieren. Der Zusammenhang von körperlicher Krankheit und dämonischer Belastung. Gibt es so einen Zusammenhang überhaupt? Also hier in unserem Text sehen wir es. Und ich finde das wichtig. Wir haben ja etwa die so Tendenz, dass wir sagen, ja, die Leute früher, die haben das nicht besser gewusst. Die haben da all die, die Krankheitsbilder, ich bin nicht Arzt, Epilepsie oder weiss ich was für Krankheitsbilder noch nicht kennt. Und darum haben sie gesagt, ja, das sind dunkle Mächte dahinter. Die haben das einfach nicht besser gewusst. Und darum haben sie es so erklärt. Es hat einmal jemand gesagt, schau, du musst es ganz einfach machen. Du musst zuerst klären, ist es körperlicher Natur? Das muss der Doktor machen. Oder wenn einem körperlich etwas fehlt. Dann klärst du beim Psychiater ab, ob dir seelisch etwas fehlt. Und wenn der auch nichts herausfindet, ja, dann könnte es auch noch irgendwie geistliche Einflüsse haben. Ich glaube nicht, dass es so ist. Das ist eigentlich griechisches Denken. Der Platon hat das angefangen. Das Denken von dieser Aufsplitte, von sichtbar, unsichtbar, von dieser Trennung, von dem, was in der Bibel oft zusammengehört. Die Bibel, das biblische Denken, ist ein ganzheitliches Denken. Das tut nicht einfach so aufsplitten und aufsezieren, wie wir es machen. Ah, hast du irgendwie nervig, ja, Neurolog und so. Ah, irgendetwas mit Krebs, gut, dann ist, glaube ich, der Onkologe oder sonst irgendein Onkel. Irgendwie, also es ist alles so aufgesplittet, oder? Und die Bibel hat viel mehr ein ganzheitliches Denken. Und da, in dem Text sehen wir sogar das ganzheitliche Denken von sichtbarer und unsichtbarer Welt. Und ich glaube, das hat mehr einen Zusammenhang, als wir das uns könnten vorstellen. Lösen wir uns von dem Entweder-Oder-Denken. Ist körperlich, dann musst du Medikamente nehmen. Ist es geistlich, dann musst du beten. Sagen, nein, ich glaube es nicht. Warum kann es nicht sein, dass ein geistlicher Einfluss auch körperliche Auswirkungen hat? Genau so umgekehrt. Wenn du körperlich mega schlecht weg bist, dann schlägt dich das auch wieder auf die Psyche, oder? Verstehen wir doch auch. Der Mensch ist doch ein Ganzes, man kann doch das nicht auseinanderbeindeln. Hast du mal wieder Seele und Körper durch? Das geht irgendwie nicht, oder? Das geht nicht. Also, ich glaube, das lehrt uns, um einfach mehr die ganzheitliche Sicht zu sehen. Frage jetzt, wie ist denn das mit den Einflüssen von der finsteren Mächte? Schaut, ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert. Wir alle, die da drin sind, wir sind unter dem Einfluss von dunklen Mächten. Ja? Ob du Christ bist oder nicht? Ja, der Hiob war ein gläubiger Mann. Der war auch unter dem Einfluss, unter dem Angriff vom Feind. Oder schauen wir Jesus an. Dann steigt er zu der Taufe aus, der Heilige Geist führt ihn in die Wüste, dann fastet er, und was kommt, der Feind und versucht ihn. Der war auch nicht fähig davon, von dem Angriff vom Feind. Merken wir, eigentlich ist das viel näher, das Ganze, als wir das oft irgendwie wahrhaben wollen. Wir lesen da im Epheserbrief vom geistlichen Kampf, wo wir drin sind. Wir sind nicht schutzlos ausgeliefert. Helm, Panzer, Stiefel, Schwert, Schild ist dort drin. Wir haben einen Schutz. Wir haben einen Schutz gegen die dunklen Mächte. Wir sind nicht allein da. Mega gut. Wir sind dem nicht einfach ausgeliefert, aber das ist da. Die pfusen nicht, der Wind schläft nicht. Dunkle Einfluss, und dann kann es sein auch, dass Menschen auch der dunkle Mächte belastet sind. Durch Sünde zum Beispiel. Durch okkulte Tätigkeiten, esoterische Tätigkeiten, wo man sich der geistlichen Welt öffnet. Wo man sich der unsichtbaren Welt öffnet, Wahrsagerei, Hellsehen und so weiter, Aberglauben. Auch Medien. Wie viele okkulte Filme und Games gibt es? Und wenn wir uns da reingehen, da öffnen wir uns denen Mächte. Und plötzlich kommen sie uns wieder besuchen, wenn wir schlafen. Und wir haben Albträume und so weiter und so fort. Und so kann es eingehen bis Besessenheit in dem Text, der Bub, wo zeitweise einfach wirklich gepackt worden ist von dem Geist, geschüttelt worden. Das sind Realitäten, die die Bibel uns davon erzählt. Und ich bete zu Gott, dass er uns mehr die Augen aufmacht für die Realitäten. Und ich glaube, die sind auch da in der Schweiz, nicht nur in Afrika und in Indonesien. Da in der Schweiz kommen jetzt auch Schweizerisch her. Die wissen auch, wie ein Schweizer funktioniert. Da kommen jetzt nicht schreiend und brüllend. Meistens nicht. Etwa die auch. Meistens nicht. Normal kommen jetzt ganz gesittet. Ja, aber sehr bedrückend. Gut, ich bin ja da, um das Evangelium zu erzählen. Und das Evangelium ist auch ganz einfach. Jesus ist Sieger. Jesus ist stärker als all die Mächte. Habe ich auch jetzt Angst gemacht mit dem, was ich erzählt habe? Dann soll es nicht so sein. Schaut auf Jesus. Der ist stärker. Tatsächlich. Der ist grösser. Viel grösser. Das heisst, ein Hauch von seinem Maul fegt den Finden weg. Ein Wort, ein Wörtlein kann ihn fällen. Heisst doch in einem ganz alten Kirchenlied. Wer kennt das? Ja, die einen heben auf. Ein feste Burg ist unser Gott. Wir haben heute Reformationssonntag. Das ist von Martin Luther das Lied. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ja, wisst ihr, wie der Martin Luther oft auch in diesen Anfechtungen gestanden ist? In diesen geistlichen Kämpfen zwischen Licht und Finsternis. Und er hat gewusst, Jesus ist Sieger. Der ist grösser. Und 500 Jahre später, genial, wie sich vieles ausbreitet hat über die ganze Welt. Das Wort Gottes. Menschen sind zum Glauben gekommen. Gnade, die sich ausbreitet hat. Viele Menschen, die sich Jesus zugewendet haben. So gut. Frucht von der Reformation. Frucht von Gottes Wirken. Frucht von Gottes Wort. Jesus ist stärker. Er ist Sieger. Und es braucht nicht viel, dann muss der Feind weichen. Aber wir müssen es sehen und aufstehen dagegen. Und das soll uns der Sicherheit geben, der Frieden, die Geborgenheit. Und wenn du den Eindruck hast, du schaffst alleine, dann tun zweite zusammen. Frag jemanden, hier können wir beten, ich schlafe oft so schlecht. Dann betet miteinander, ganz bewusst, stehen auf dagegen. Zurück zu unserem Bibeltext. Sie hätten nicht können heilen. Glaube braucht Nachhilfe, heisst unser, da haben wir noch einen Bibeltext, genau. Genau. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzesgelehrten, umringt von einer großen Menschenmenge. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Eben Jünger, oder? Wer bildet Lehrling aus? Das Pari? Gut. Könnt ihr das von Anfang an? Ihr habt viele Jahre Lehrling ausgebildet. Man hat immer wieder müssen helfen, ermutigen und sagen, schau jetzt, du schaffst es schon, komm. Und jetzt zeig das nochmal. Und Jesus macht das jetzt auch. Vielleicht macht es nicht ganz so, wie man erwartet. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Wer hätte die Prüfung bestanden, so als Pädagog oder so als Sozialpädagog oder so, hätte Jesus die Prüfung bestanden, so mit dieser Reaktion? Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, er wäre durchgefallen mit dieser krassen Reaktion. Was sind ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt er. So unsensibel, wie Jesus da reagiert. Hat er nicht gemerkt, dass jetzt die Jünger eine Ermutigung gebraucht hätten und so? Er hat gesagt, ja, komm, ich zeige euch jetzt nochmal, wie das geht. Und dann vormachen, mitmachen, nachmachen und so. Nein, bei dir ist Jesus einfach mega schräg. Einfach anders. Einfach zack. Ungläubige Generation. Paff. Er lässt sich nicht auf Diskussionen ein. Er kommt einfach und fährt fadengerade ein. Und schau, wir sagen ja etwa dir, ja, du musst nur genug glauben und dann wirst du schon geheilt, oder? Kennen wir doch auch. Und vielleicht hat es eben gleich nicht funktioniert. Ich habe den Eindruck, Jesus sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Er spricht die ganze Generation an. Ich glaube, wir überschätzen unseren individuellen Glauben etwa die. Dass wir den Eindruck haben, ja, wenn ich allein genug glaube, dann kommt es gut. Jesus spricht die ganze Generation an. Und auch da ist wieder unser Denken und das biblische Denken ziemlich anders. Unser Denken ist sehr individuell. Ich und Gott und ich und nochmal ich Gott und einfach so sehr individuell. Stimmt's für dich? Ja, stimmt's für dich heute? Ist gut, ja. Weißt du, so, das Individuelle, oder? Und die Bibel denkt viel mehr kollektiv. Viel mehr über Generationen, über ganze Gesellschaften, über ganze Völker und Familien. Und darum glaube ich, sagt Gott, sagt Jesus, redet er von der ungläubigen Generation. Oder die alten Übersetzungen sagen das ungläubige Geschlecht. Und an einem anderen Ort redet er sogar vom verkehrten Geschlecht. Das meint Generation. Das meint eine ganze Gruppe, eine grosse Gruppe von Menschen. Schaut, habt ihr den Eindruck, sind wir Schweizer bekannt für unseren grossen Glauben? Wer ist eher dafür? Das findet ja mal, die Schweizer sind weltbekannt für ihren Glauben. Der soll die Hand aufheben. Oh. Es hat bei uns letztens im Gottesdienst einen Afrikaner ein Zeugnis gegeben. Und jemand hat dann gesagt, wow, hat die einen Glauben? Hat die einen Glauben? Das hat die Person irgendwie gespürt. Dass da mehr Glauben rum ist. Jetzt spürst du das auch, wenn dem, wo mehr Glauben rum ist, oder wenn dem, wo weniger Glauben rum ist. Ich habe einmal an einem Seminar 20 Minuten referieren. Ich bin dort reingekommen, die Leute nicht kennengelernt. Und die haben irgendwie angefangen, so wie jetzt. Und dann, ich habe so gemerkt, wie da mega viel Glauben rum ist. Ich habe so, du siehst ja etwa in den Augen der Leute, ob sie mitkommen oder nicht. Wer ist Lehrer? Oder hat irgendwie, genau. Und du stehst vor der Klasse, oder? Und findest, wo sind denn die heute wieder gelandet? Oder was haben sie für ein Weekend gehabt? Hallo, ist überhaupt jemand da? Weißt du, irgendwie so. Du merkst nur schon, ob jemand mitgeht, oder? Nur schon seelisch, oder? Und ich glaube, ich habe auch den Eindruck, wenn du von Gott anfängst zu reden und du merkst, deinem Gegenüber geht der Laden runter, ja, dann ist vermutlich nicht viel Glauben da. Und wenn du merkst, der kommt leuchtige Augen über, der will mehr hören. Der merkst, da ist Glauben rum, da wird etwas aufgesogen. Beim Betten spürt man auch ganz stark, ob Glauben da ist. Wie oft sind wir doch schon zufrieden, wenn es einfach, Herr, segne uns und lass es klingen. Und wir sind mega dankbar, wenn es einfach unser Programm gut über die Bühne gegangen ist, oder? Wenn es Kapanen gegeben hat und gute Atmosphäre war, dann sind wir schon total dankbar und es ist ja auch mega gut und schön, oder? Und über die spürst, wenn jemand betet, hey, der hat irgendwie Erwartungen. Der will, dass irgendwie Gottes Reich jetzt irgendwie die Menschenherzen berührt und dass das am Montagmorgen anklingt und Auswirkungen hat, dass da Familien verändert werden. Und du merkst, da ist so ein richtiges Kribbeln für Gottes Reich da. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Ich merke es auch in verschiedenen Gottesdiensten, ob da Glauben da ist oder nicht. Zunehmend. Also so, dort, wo immer am wenigsten Glauben rum ist, ist bei den Konfirmationen. So, und die Abschluss. Da haben wir volles Haus, Pumpen, volles Haus an. Weißt du, da kommen alle Götti, sind Gott, sind Onkel. Und alle wollen doch nur wissen, ob ihr Mädchen oder ihr Bub vorne anständig aussieht, dass es keine Pannen gibt, wenn sie etwas muss sagen. Und denken schon, oh, was ist echt ein Mittag? Und dann ist doch der Onkel sowieso noch dabei. Und dann, oh, dann fängt der mit seinem Zeug wieder an. Und man denkt schon irgendwie ein Essen und alles zusammen. Und man ist einfach froh, wenn der Tag gut durchgeht. Und ist mega happy, wenn da das Töchterli oder der Sohn irgendwie eine gute Falle machen, oder? Aber von Gott erwartet man da nicht unbedingt Gott einen Segen auch, so. Also, so natürlich schon. Und das auf dem Weg bleiben, das natürlich so. Dort, wo ich oft viel mehr Glauben wahrnehme, ist an einer Beerdigung. Und zwar vor allem, je krasser die Geschichte war, dann merke ich, die Seelen liegen offen da. Die saugen jedes Wort auf. Und ich habe den Eindruck, es ist mega einfach, dass Gott das Evangelium hineingeben kann. Jedes Wort werde aufgenommen und Gottes Geist kann einfach gerade in die Herzen hineinwirken. Weil da ist so grosse Not da. Die Leute sind voller Fragen. Und die Leute lechzen nach Antwort, nach Trost, nach Hilfe. Und da merke ich, da ist Glaube da. Und ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist gut, ja. Wie wir lernen, Glauben wahrzunehmen in unserem Leben und im Leben von unserer Umgebung, dort, wo wir uns bewegen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das lernen, wahrnehmen. Jesus hat es auch wahrgenommen. Von Nazareth heisst, er hätte dort nicht viel Gutes, nicht viel Wunder können tun, wegen ihres Unglaubens. Kollektiven Unglauben, oder? Oder bei den Pharisäern sagt er, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Tier von Menschen sucht? Das ist ein grosses Hindernis für den Glauben. Wenn wir gut dastehen vor Menschen. Wenn wir einfach das Bild bewahren, nicht zu fest aus dem Rahmen fallen. Aber das hindert Glauben. Das ist so ein Glaubenskiller. Eben. Entweder mein Ego oder Jesus. Wir kommen wieder zurück zu dem, was der Pascal letzten Sonntag predigt hat. Ich habe den Eindruck, unter Muslim ist oft mehr Glauben da als unter uns Schweizer. Warum, weiss ich nicht. Wenn ich mit Muslim über den Glauben rede, ja, das ist mal völlig klar, es gibt einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Es gibt eine Heilige Schrift und die stimmt. Es gibt eine Schöpfung und es gibt ein Endgericht. Das ist mal völlig klar für jeden Muslim. Und bei den Schweizern, ja, Gott, also mal. Mal so höhere Macht, mal schon Bibel. Ja, aber, Schöpfung? Hä? Also, oder? Du musst vieles ist nicht mehr klar für einen Schweizer. Und für einen Muslim ist es noch völlig klar. Da hat mir ein Freund aus dem Jura erzählt, die machen eine Gemeindegründungsarbeit dort, völlig neu aufbauen, so ein paar junge Wilde, die mega viel Glauben haben. Hey, ich staune, wie viel Glauben das die haben. Dann hat er gesagt, er hätte mit einer Kosovo-Frau, einer Muslima, geredet. Und dann irgendjemand ist krank gewesen. Sie haben gebetet, dass Jesus die Person heilt. Die Person ist geheilt worden. Klar, wen wundert's, oder? Weißt du, was sagt die Muslimfrau? Hat zu dem Freund gesagt, ich danke jeden Tag deinem Gott. Weil er hat uns geheilt. Du hast den richtigen Gott. Weil der hat mich geheilt. Das ist Glauben. Merken wir. Wir Schweizer würden sagen, ja, spontan heilig gibt es, oder? Ist ja cool, oder? So. Merken wir den Unterschied? Generation vom Unglauben. Als sie gestritten darüber, über das Ganze, warum haben wir sie nicht heilen können. Und ich finde es gut, wenn man nicht zu viel darüber streitet. Der Regionalleiter, der Beat Ungerich, hat gesagt, hört auf, streiten oder diskutieren, wenn Gott nicht heilt. Versuchen nicht erklären, also man hat das nicht gemacht, aber er hat das einfach gesagt, grundsätzlich. Versuchen nicht zu erklären, wenn Gott nicht heilt, wenn Gott anders handelt. Versuchen es nicht zu erklären. Geht weiter im Glauben. Finde ich mega weise. Finde ich sehr weise. Das Problem ist bei uns, wir tun oft nicht, also wir hören auf streiten, das finde ich mega cool, und oft hören wir nachher auch auf glauben und finden, das hat eh keinen Wert. Oder? Aber schauen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es heisst da, der Mann hat nachher zu Jesus gesagt, wenn es dir möglich ist, nein, er hat gesagt, wenn es dir möglich ist, dann heil doch mein Sohn. Und Jesus sagt zu ihm, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Ah, wieder so ein Satz, oder? Und der Mann völlig verzweifelt nachher sagt, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich liebe den Satz. Ich kann mich so finden da drin. Wir werden auch nicht alle geheilt. Ja, mir klingt es auch nicht immer. Und der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das mache ich immer wieder auch zu meinem Gebet. Herr, ich will glauben, ich glaube. Aber hilf mir, das überhaupt zu sehen und da reinzuwachsen. In deine Möglichkeiten. In deine Realität, das zu sehen, was du parat hast für mich. An einer anderen Stelle sagen die Jünger, mehre uns den Glauben. Und Jesus sagt, schaut, wenn euer Glaube nur so klein ist, wie ein Senfkörnchen, dann. Und nochmal an anderer Stelle sagt Jesus, wenn Senfkorn, wenn der Samen in die Erde gefällt und Wurzeln trägt, dann wächst es. Und das ist ein wunderbares Bild für Glauben. Schau, du brauchst nicht viel Glauben. Du brauchst keinen grossen Glauben. Du musst nicht warten, bis dein Glauben irgendwie auf 37,5 ist oder irgendetwas. Sondern egal wie gross dein Glauben ist, Jesus sagt, nimm das Körnchen von Glauben und leg ihn in die Erde. Gib das Körnchen von Glauben, das du hast, gib das jetzt mir hin. Und ich würde etwas wachsen lassen daraus. Das ist das Geheimnis vom Glauben. Kannst du Glauben aus dir heraus produzieren? So, wenn du so konzentrierst, irgendwie so. Nein, es geht nicht. Das haben schon die Reformatoren vor 500 Jahren gesagt. Wir brauchen Glauben, dass wir gerettet werden. Aber Glauben ist eigentlich auch ein Geschenk von Gott. Glauben ist auch eine Gabe von Gottes Geist. Und das finde ich so entlastend. Ich finde das so genial. Wir müssen nicht können. All die grossen Sachen. Aber wenn Gott dir heute, jetzt so ein Fünkchen Glauben gibt, und eben es ist nicht nur ein Funke, der einfach puff, verpufft, es ist ein Samen. Ich kann gerne pflanzen. Ich kann gerne pflanzen. Und ich finde, den Samen finde ich so etwas Faszinierendes. Wer tut selber Sachen ansäen? Ich finde das so etwas Faszinierendes. Dann säst du das im Boden und wartest ein paar Tage oder ein paar Wochen. Bei den Krissen geht es ein bisschen schneller. Bei den Rüebli geht es ein bisschen länger. Bis das anfängt zu keimen. Und dann geht das auf. Und dann wächst etwas, muss es pflegen. Zarte Pflänzchen. Und so ist der Glaube. Der Glaube ist ein Geschenk von Gott. Und wir können annehmen. Und unsere Aufgabe ist, den Glauben hinzugeben für Jesus. Unser Leben hinzugeben mit dem Glauben. Parat sein. Und sagen, ja, es ist gut. Ich gebe das an. Mehre uns den Glauben. Herr, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Und wenn du in deinem Leben ein Fünkli Glauben, ein Körnli Glauben hast und siehst und wahrnimmst, nimm das in deine Hand und heb es Jesus an und sag, ich bin bereit, das Sämli in die Erde zu tun, vor dich einzulegen. Brauchst du mein Leben und lass du das wachsen. Und nicht ich kann dir garantieren, sondern Gottes Wort garantiert dir, dass das wird wachsen. Dass das wird wachsen. Über die müssen wir es auch schützen vor den Angriff vom Feind. Und sagen, Finger weg. Das gehört Jesus. Das lasse ich mir nicht rauben. Schau, die haben auch schon Menschen nicht heilen können. Es ist auch schon nicht gegangen. Also eben ich selber kann es ja eh nicht. Aber einfach durch meine Gebete, oder? Aber ich höre nicht auf zum Glauben. Und sage, Jesus, führe mich tiefer rein. Und zwar nicht wegen, weil dann nachher ein cooles Feuerwerk da von Wunder und so, sondern weil es um den Namen von Jesus geht. Weil es um sein Reich geht. Weil es darum geht, dass Menschen näher in die Beziehung mit Jesus Christus hineinkommen. Es geht um das. Es geht um das. Wunder sind nur Mittel zum Zweck. Das sehen wir auch in den Evangelien. Ah, und jetzt kommt's. Ich liebe den Vers. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder hinein. Was haben wir vorher gesagt? Wer ist Sieger? Jesus ist Sieger. Wir haben es gesungen. Er ist Erlöser. In seinem Namen ist Grosses. Es hat so gut gepasst, die Lieder. Hat so passt, danke vielmals. Sein Name ist grösser. Der Name von Jesus ist stärker. Bleib dran. Gib nicht auf. Der Name von Jesus ist stärker als jede Macht von der Finsternis. Und jede Macht von der Finsternis ist auf Lüge aufgebaut. Und darum fällt das zusammen wie ein Kartenhaus, wenn nur ein Windstoß kommt. Und Gottes Kraft ist auf Wahrheit aufgebaut. Und darum wirkt sie so mächtig. Jesus hat die Jünger nachher auf die Seite genommen. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet, oder eben viele Übersetzungen sagen, durch Fasten und Gebet. Wer von euch ist schon mehr als ein Jahr Christ? Schon ganz ein Haufen, he? Also sind ihr keine Babychristen mehr. Eure Aufgabe ist es, euren Glauben zu pflegen. Das Samenkörnli, wo Gott euch gibt, in die Erde legen, euer Leben hinzugeben für Jesus, ganz, ganz hinzugeben und zuschauen, wie Gott den Glauben wachsen lässt. Das ist Jüngerschaft, Jesus nachfolgen, lernen im Unterwegssein mit Jesus. Und eure zweite Aufgabe ist, fördern Glauben bei den Leuten um euch herum. Fördern Glauben. Dünne Glauben verhindern durch Skepsis. Dünne Glauben verhindern durch Hinterfragen von Sachen, die nicht nötig sind. Fördern Glauben bei Menschen, die noch nicht so weit sind wie ihr. Es ist eure Aufgabe. Ihr seid keine Babychristen mehr. Ihr seid schon gereift. Das ist Jüngerschaft. Selber Jesus nachfolgen und das bisschen, was wir schon gelernt haben, anderen weitergeben. Er sagt durch Gebet. Was ist Gebet anders als einfach schlicht und ergreifend Beziehung zu Gott pflegen? Die Verbundenheit. Auf Jesus schauen, auf sein Wesen, auf sein Wort. Schaut auf sein Wort und nicht auf das, was der Doktor sagt. Schon wichtig, was der Doktor sagt, aber das, was Gott sagt, steht drüber. Schaut auf Gottes Charakter und nicht auf die Stimmung, die unter uns Schweizer herrscht. Es ist viel Gutes bei uns Schweizer, aber auch viel Unglauben. Schaut auf Gottes Charakter. Suchen Gottes Ehre. Und nicht, dass ihr nicht missverstanden werdet. Suchen Gottes Angesicht. Und das passiert alles im Gebet. Bittet von ihm. Erwartet nicht von dem Medikament, sondern zuerst von Gott. Wir segnen immer Medikamente und sagen, Herr, segne die Medikamente, dass es gut wirkt und Nebenwirkungen draussen bleiben. Und den Packungszettel lese ich einmal nie. Frau liest ihn, aber mir wird es immer schlecht, wenn ich das muss lesen. Von der, da würde ich auch krank. Darum erwartet zuerst von Gott und dann dankt Gott für alle Medizin. Ich muss immer einen Monat danach operieren, etwas Kleines machen. Das ist gut. Aber erwartet zuerst von Gott. Das ist im Gebet. Zuerst beten und dann zum Doktor rennen. Und dann danket für den Doktor und segnet ihn. Und stellt ihn unter den Namen von Jesus. Und nicht umgekehrt. Und dann werden wir geformt im Gebet, in dieser Beziehung zu Gott. Und unser Glaube wird geformt. Und es darf etwas entstehen, wo uns aufbaut, und wo andere um uns herum aufbaut, die noch nicht ganz so weit sind. Lernen im Unterwegssein mit Jesus. Es wird dich alles kosten. Und Jesus verspricht dir alles. Amen. Ich will jetzt beten. Und wenn du gemerkt hast, ich habe so einen Samen vom Glauben, so einen Funken. Und ich will dich ganz neu, dass Jesus anheben. Dann darfst du es jetzt im Gebet tun. Und darfst Jesus fragen, was sagst du zu mir? Und was willst du daraus machen? Darf ich die Band bitten? Wir werden beten und die das einfach als Zeichen tun wollen und sagen, ja, ich habe so einen Samen, ich will mehr von dem. Steht auf dazu und hebt, macht eure Hände auf. Hebt das als Zeichen für Jesus an. Wir brauchen dort bei dir so Zeichen. Hebt das Jesus an und sagt, ja, ich will. Ich will ganz neu. Hilf, Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Die wollen, dürfen aufstehen. Herr Jesus Christus, wir laden dich jetzt ein. Wir sagen dir herzlich Danke für die Macht von deinem Wort. Wir sagen dir herzlich Danke für die Macht von deinem Namen, Jesus Christus. Dein Name ist über allen anderen Namen. Dein Name ist über allen Mächten. Dein Name ist über allen Ängsten. Dein Name ist über allen Zweifeln. Dein Name ist stärker als jede Krankheit. Dein starker Name ist stärker als jede Dämonie. Dein Name ist viel, viel stärker als der Feind persönlich. Du bist König und du bist Herr. Und danke, dass du auch der gute Hirt bist, dass du der Seemann bist. Und wenn du heute Morgen so einen Samen uns bewusst gemacht hast von Glauben, dann bitten wir dich, dass du den Samen jetzt nimmst in deine Hände. Wir legen ihn jetzt in deine Hände. Wir lassen ihn in die Erde fallen und sagen, Jesus, lass du etwas machen daraus. Lass du gerade unter uns Schweizer, hier in Oster, neu eine Generation vom Glauben aufstehen. Eine Generation vom Glauben, die dein Wort höher achtet als die Realitäten. Die deinen Namen höher achtet als das, was die Menschen um uns herum sagen. Die dich mehr ehren als unsere eigene Ehre. Wir legen unser Leben in deine Hand, Jesus, und sagen, wir vertrauen dir. Danke, dass du etwas Gutes parat hast. Dass dein Reich heute schon angefangen hast. Und dass du dran bist, durch Höchst und Tiefst, durch Highlights und Rückschläge, durch schöne Tage und dunkle Täler, mit uns den Weg zu gehen, den Weg vom Glauben. Du bist unser Herr, du bist unser Heiland, du bist Erlöser und du bist Vollender. Wir geben dir, Jesus. Amen.